Wollte euch mal testen. Aber morgen ist schon wieder Mittwoch, ne? Sagenhaft. Ich hoffe, ihr habt einen schönen, entspannten Nachmittag gehabt. Das Wetter ist ja erstaunlicherweise trotz Wetterbericht, der anders lief vor ein paar Tagen, super gut, richtig warm. Ich war heute mit einer guten alten Freundin spazieren. Ich sage, nimm mir Jack mit, es ist kalt in den Bergen. Ich sage, was? Ich war froh, ich habe geschwitzt. Ne? Gut, wir werden heute Abend auch noch mal ein bisschen schwitzen. Das Thema heute Abend ist die tiefe Bedeutung der Wiedergeburt, Neugeburt, verstehen. Das Thema Neugeburt ist so wichtig für das Evangelium. Wir haben heute Morgen schon vieles beleuchtet, aber ich möchte gerne mit euch noch etwas tiefer reingehen. Ich habe es euch ja angedroht, Lernen ist Wiederholen. Ich möchte, dass ihr wirklich versteht, was heißt es, von Neuem geboren zu sein. Vater, und so beten wir jetzt auch noch einmal, dass du uns Führung und Leitung schenkst, dass du mit uns bist, unser Herz öffnest, auch wenn wir vielleicht ein bisschen K.O. sind vom Tag. Gib uns heute Abend nochmal die nötige Konzentration und Kraft und Ausdauer und lass unser Herz weit sein, verstehen, was du uns sagen und mitteilen möchtest durch dein Wort, durch deinen Geist. Führ und leite uns nach deiner Liebe und Güte. Amen. Ja. Wie heute Mittag bzw. heute Morgen schon gesagt, ist eine der zentralen Wahrheiten des neuen Bundes das, was Jesus in Johannes 3,15 als die neue Geburt oder auch die Wiedergeburt bezeichnet, im Englischen born again, to be born again. Wir schauen uns den Vers nochmal an, Johannes 3, 3-7, dort spricht Jesus mit Nikodemus, dem Schriftgelehrten, der sehr offen war, zu dem er auch gesagt hat, du bist ziemlich nah am Reich Gottes dran. Ne? Und Jesus sagt zu ihm, wirklich, wirklich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also man merkt, wie essentiell das Jesus ist, von Neuem geboren zu sein, sonst kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Das bedeutet, etwas muss völlig neu an uns gemacht werden. Das Evangelium ist nicht, Gott gibt uns einen zweiten Anfang, nachdem wir es mit Adam versemmelt haben. Jetzt dürft ihr nochmal anfangen, aber jetzt strengt euch bitte schön mehr an. Das ist das, was man häufig das Gefühl hat, was das Evangelium ist. Streng dich jetzt mehr an. Nein, die neue Geburt ist Gottes Neuanfang für etwas ganz, ganz Neues. Und die Propheten im Alten Testament haben das sehr klar vorausgesagt. Hesekiel 36 ist dieser Hammervers, den wir noch ein paar Mal hören, wo Gott sagt, ich werde meinen Geist an euch geben. Ich werde aus euch solche Menschen machen, die in meinen Geboten wandeln, meine Rechte halten und danach tun. Ich nehme das steinerne Herz aus euch weg und gebe euch ein fleischendes Herz. Viermal sagt Gott dort, ich werde, ich will, ich will. Er ist der Handelnde in der neuen Geburt. Er ist der Handelnde, der beginnt, nun alles neu zu machen. Leider ist die Bedeutung des Begriffs die neue Geburt oder Wiedergeburt speziell in den letzten 2 Jahrhunderten auf eine weitgehende Bekenntnisformel von geistlichen Dingen, die man glaubt und tut, nachdem man vorher verbal belehrt wurde, reduziert worden. Da musst du eine Predigt hören, dann kommt der Aufruf, dann musst du die Hand heben, dann wirst du das Übergabegebet sprechen und dann heißt es, you are now born again, jetzt bist du wiedergeboren. Und ich denke, das ist auch korrekt und gut soweit, aber allzu oft, ich komme aus dieser Frömmigkeit raus, ich war 8 Jahre in der amerikanischen Gemeinde, wo wir das Sonntag für Sonntag zelebriert hatten. Und ich habe zu oft erlebt, wie Menschen sind im Kopf angesprochen worden, das Ganze blieb im Kopf. Es waren äußerliche Rituale und Bewegungen, aber mit dem Herz hat es gar nichts gemacht. Ich bin nicht automatisch von Neuem geboren, weil ich dies und das intellektuell glaube, in eine Gemeinde gehe, im Wasser untergetaucht wurde. Das sind wichtige Aspekte, von denen das Neue Testament spricht. Aber es sind nicht die Aspekte. Wir werden nachher sehen, dass Wiedergeburt viel, viel tiefer geht, ein ganz anderer Bereich ist. Und das Problem ist von uns Christen oft, dass wir uns zu sehr, wie die Juden auch, auf Äußerlichkeiten fixiert haben. Die Juden waren auch am Schluss nur noch auf die äußerlichen Gesetzesformen fixiert und reduziert und haben das Herz des Gesetzes total hinten runterfallen lassen. Der Begriff neue Geburt und die zentrale Bedeutung ist so unendlich größer und tiefer als jemand anpredigen, ihn quasi ein Produkt verkaufen, er sagt ein Ja dazu und dann haben wir dich. Ich möchte nicht missverstanden werden. Ich glaube zutiefst daran, dass es wichtig ist, das Evangelium zu predigen, dass es wichtig ist, zu evangelisieren, dass es wichtig ist, Menschen Zeugnis zu geben. Aber wir müssen erkennen, dass all das nur dann funktioniert, wenn der Geist Gottes die Hauptarbeit macht, nämlich den Menschen zum Vater ziehen, ihm die blinden Augen öffnet. Wir sind nur Werkzeuge. Und du kannst Menschen nicht mit intellektuellen Wahrheiten, so richtig sie auch in der Sache sein möchten, bekehren. Das ist das Werk Gottes. Wie gesagt, ich werde immer einiges wiederholen, aber wiederholen ist Lernen. Paulus hat auch gesagt, dass ich euch immer wieder dasselbe lehre, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Die Neugeburt ist Gottes Antwort und tiefstes Handeln an uns auf unsere völlige Unfähigkeit, uns selber geistlich und moralisch zu erlösen. Nochmal, die Neugeburt ist Gottes Antwort und tiefstes Handeln an uns Menschen auf unsere völlige Unfähigkeit, uns selber geistlich und moralisch zu erlösen. Wiederholen wir nochmal kurz den Aspekt des Sündenfalls, um zu verstehen, wovon wir erlöst wurden. Im Paradies fiel das erste Menschenpaar in die Sünde, wobei es hier nicht um Taten ging, sondern es ging um die Ursünde, die Grundsünde, eigentlich das Misstrauen in Gottes Führung, das Vertrauen in die eigenen Wege. Und Gott wusste, er kann dieses Misstrauen nicht durch Zwang, nicht durch Einschüchterung, nicht durch Gesetzlichkeit regeln und lösen. Das hat er dann versucht, indem der Gesetzesbund gemacht wurde, werden wir nachher sehen. Und der Gesetzesbund, da haben die Menschen, in dem Fall die Israeliten, erbärmlich gescheitert. Die Zielverfehlung bestand nicht darin, eine verbotene Frucht zu essen in einer negativen Tat, sondern in der grundsätzlichen Haltung, Gott und seiner Fürsorge nicht wirklich vertrauen zu können. Und das ist Gottes Ziel mit uns allem, ihm zu vertrauen. Glauben heißt Vertrauen lernen und nicht an intellektuelle Dogmen und Doktrinen intellektuell zu glauben. Glauben hat immer etwas mit Vertrauen zu tun. Und das ist Gottes Ziel mit uns allen. Er möchte eine vertrauensvolle Liebesbeziehung mit uns, eine echte Herzensbeziehung und nicht eine Beziehung, die aus Angst, Furcht, Schrecken oder Einschüchterung passiert und basiert. Und der Weg dahin ist ein Prozess, den Gott in uns gestaltet und kein religiöser Würdigkeitswettbewerb von unserer Seite, den vielleicht die moralisch stärksten und diszipliniertesten gewinnen. Lesen wir nochmal diesen Vers über die Urverfehlung, in der alle anderen Verfehlungen ihren Ursprung haben. Und die Schlange sprach zur Frau: Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan. Und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Es war das Angebot zu sein wie Gott. Und wenn wir jetzt die ganzen Bibelverse, die wir schon gehört haben, betrachten, dann war das ja von Anfang an Gottes Absicht. Er wollte uns als Kinder haben, als göttliche Kinder seines Haushaltes. Wir sollten göttlichen Charakter und göttliches Wesen haben, besitzen. Wir werden das nachher nochmal in einigen Bibelstellen lesen. Der Widersacher machte dem ersten Menschenpaar ein Angebot über eine Abkürzung. Ess von der Frucht, dann kannst du dir den ganzen anderen Spaß sparen und du bist sofort göttlich. Auch hier ein kurzer Hinweis zum Nachdenken. Als Menschen ist es ein Reflex, unsere Schuld immer auf andere zu schieben. Was sagt Eva? Die Schlange hat. Adam, die Eva hat. Und vielleicht haben beide gesagt, der blöde Baum hat. Und ich merke in der Seelsorge auch immer wieder eins, bei uns Menschen ist das so ein Reflex, was Christen gerne benutzen, der Teufel hat, die Dämonen haben. Das ist so wunderbar, ich sage in der Seelsorge gerne zu Leuten, die so mit Teufeleien zu tun haben, weißt du, wie der Name deines Teufels ist? Es ist dein Vorname. Uwe! Aber das ist oft, der größte Teufel lebt in uns selber. Und es ist so praktisch, den Teufel dafür verantwortlich zu machen, wo ich versage, oder die Dämonen. Ich habe mal eine Karikatur gesehen in einer amerikanischen christlichen Zeitschrift. Da kniet der Teufel vor Jesus, hat seinen Kopf auf seinem Schoß liegen und heult bitterlich und beklagt sich, was die Menschen ihm alles anhängen, was er gar nicht getan hat. Und Jesus sagt, sei ohne Sorge, mir geht's genauso. Ich fand das total lustig, ich dachte, es ist was dran. Ne? Also ich möchte auch mal Mut machen, bevor du dem Teufel oder Dämonen Schuld gibst, frag erst mal dich selber, wo habe ich denn den Massel angerichtet? Wo ist denn mein Problem? Für viele Leute ist es auch ganz toll zu sagen, treib mal den Dämon aus mir aus. Sag ich, du, Dämon austreiben ist gar nicht dran. Es ist dran, dass wir arbeiten miteinander. Ja, das will ich nicht. Ich möchte gerne, und das ist wieder das, von der Frucht essen, die Abkürzung, klick, schnell, bumm, schnapp, weg ist alles. Ne? Aber das ist nicht der Weg Gottes. Wie gesagt, die Not dabei ist, dass wir uns immer als Opfer darstellen und fein raus sind. Und wir tun gut, dieses Bild, das wir hier sehen, auch nicht nur die Schlange oder den bösen Teufel als den Urheber aller Sünde anzusehen, ja, der böse Teufel hat uns verführt, sondern wir haben uns im Grunde genommen, der Teufel hat nur das angestoßen, was bereits in uns angelegt war, die Sehnsucht nach Unabhängigkeit, die Sehnsucht selber Gott zu sein, ohne den Weg Gottes zu gehen, sondern eine Abkürzung zu gehen. Zurück zum Paradies. Wenn wir den großen Plan Gottes betrachten, ist es genau Gottes Absicht gewesen, uns an seiner Göttlichkeit teilhaben zu lassen. Ich lese mal kurz 2. Petrus 1,4, da schreibt Petrus, auf diese Weise hat Gott uns die allergrößten und wertvollsten Zusagen gegeben. Er hat uns nämlich versprochen, dass wir Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Lies auch mal Galater 3,29, Galater 4,7 und Römer 8,17. Das sind genau dieselben Hinweise auf unsere Göttlichkeit. Für die alten Christen bis ins 3. Jahrhundert war das eine ganz normale Lehre, die sie Theosis nannten, die Vergöttlichung des Menschen. Darüber werden wir auch noch in einer Extra-Session sprechen. Wir sind Kinder Gottes. Jesus ist unser älterer Bruder. Er ist unser Erstgeborener. Und wir tun gut daran, auch unsere Identität, unsere königliche Identität, unsere göttliche Identität mal anzunehmen. Und dann werden wir uns auch ganz anders benehmen. Gehorchen hat auch heute immer etwas mit Vertrauen zu tun. Wir gehorchen oft nicht, weil wir dem Gebot oder dem Weg misstrauen, weil wir glauben, es gibt Abkürzungen. Wir tun das Untaugliche, weil wir glauben, dadurch schneller einen Vorteil für uns zu gewinnen, als wenn wir gehorchen. Sünde ist deshalb also grundsätzlich eine Vertrauenskrise, dass Gott uns nicht gibt, was er versprochen hat. Und so nehmen wir uns das, was wir gerne hätten, auf eigene Weise. Das ist Sünde. Und davon wollte Gott uns heilen. Das Großartige ist, wie ich euch schon gesagt habe, diese Vertrauenskrise sah Gott schon vor der Erschaffung der Welt voraus. Gott wurde nicht überrascht durch Adam und Evas Ausflug in die Apfelwüste. Wir haben, wie gesagt, in Offenbarung 13,8 gelesen, dass Christus das Lamm ist, das vor Grundlegung der Welt bereits geschlachtet war. Anders gesprochen, Gott wusste, dass der Mensch seinen Willen zunächst in der falschen Richtung erproben würde. Gott hatte, bevor er den Menschen schuf, schon den Plan für seine Erlösung und Wiederherstellung fix und fertig. Das ganze Programm lief einfach nur ab und Gott saß entspannt bis heute noch auf seinem Thron und weiß, dass er am Schluss gewinnen wird. Und diesen Umweg zuzulassen, damit der Mensch erfahren könnte, wohin Sünde und Eigenwille führt, führt er in dem gefallenen Körper bis heute in uns aus. Und da sind auch wir Christen nicht von ausgenommen. Christ zu sein heißt nicht, dass du automatisch aus der gefallenen Welt und ihrem Chaos rausgenommen bist. Das ist auch etwas, was wir immer den Leuten gerne erzählen. Ja, nimm Jesus an, werd Christ, dann wird alles besser und alles ist gut. Das stimmt nicht. Es wird vieles besser. Und das, was Chaos ist, lernst du zu ertragen und Gott segne dich. Wir haben vor 4 Jahren, wir haben uns so auf Enkelkinder gefreut, als das erste Mal so weit war, wo unsere Schwiegertochter schwanger war. Und wir haben uns gefreut und gefreut, das ist fast 5 Jahre her. Und dann war die Nacht endlich da, der Geburt. Mein Sohn kommt, Papa, wir gehen ins Spital rüber, betet, jawohl, alles klar. Wir saßen im Bett, war 5 Uhr morgens sowas, haben gebetet, haben uns gefreut und plötzlich kam die erste SMS. Herztöne werden schwächer, bitte betet. Halbe Stunde später, nächste SMS, Baby ist bei Jesus. Wir saßen wie geschockt im Bett. Wir wussten nicht, wo ist oben, wo ist unten, wo ist hinten, wo ist vorne. Und ich war im Chaos innerlich. Klar, die Frage, warum? Wir haben doch gebetet. Und es gab medizinisch keinerlei Indikation. Der Arzt hat dann später gesagt, es passiert Kind zur Mutterleib einmal in 4000 Fällen im Jahr. Warum trifft es uns? Und Gott hat mir dann was Krasses gesagt. Er hat gesagt, tritt mir so lang und hart gegen das Schienbein, wie du es brauchst. Ich habe kein Problem damit. Mach jetzt keine frommen Verrenkungen. Und sag das auch deinem Sohn. Und wir haben alle zusammen Trauerarbeit geleistet. Wir haben geschrien, wir haben Unverstehen rausgebrüllt, ich zumindest. Und dann hat mir Gott gesagt, Uwe, dass du Christ bist, nimm dich nicht automatisch aus dieser gebrochenen und zerfallenen Welt raus. Du wirst auch Leid erfahren. Leid, das man nicht einfach nur so erklären kann. Heute haben wir 3 wunderbare Enkeltöchter. Und die sind umso kostbarer für mich jetzt im Lichte dessen, was geschehen ist. Es ist wie bei Hiob, der Herr segne die Hiob hinterher noch viel mehr. Aber weißt du, der Verlust ist trotzdem da. Der Verlust ist trotzdem da. Das kann man nicht schön bügeln. Wir leben in einer gefallenen Welt, wir spüren den Schmerz dieser Welt. Und wir werden nicht bestraft für unsere Sünden. Gott straft nicht, wir werden bestraft durch unsere Sünden. Durch das, dass wir unseren eigenen Willen leben, ist diese Welt gefallen, ins Chaos gestürzt und wir erleben Leid und Not auch. Ich habe es euch schon gesagt, das perfekte Bild im Mikrokosmos für die verlorene Menschheit zeigt Jesus in Lukas 15 mit dem Gleichnis der verlorenen Söhne auf. Der Vater wusste, dass der junge Sohn die Erfahrung seines Eigenwillen machen musste, um zu verstehen, dass der väterliche Wille der bessere ist. Hätte der Vater ihm das erspart, der Junge hätte nichts gelernt. Und deswegen lässt er ihn gehen und gibt ihm das Geld. Genauso wie Gott Adam gehen lässt und Eva gehen lässt und gibt ihm diese Erde. Und der Ältere, das war das andere Pendant, der versuchte selber gut zu sein. Das ist das andere Extrem von uns Menschen, wenn wir in Religiosität fallen. Wir schaffen das Gott, wir kriegen das hin. Ich weiß noch, als ich junger Christ war, ganz frisch bekehrt und getauft, da hatte ich folgenden Gedankenkopf. Lieber Gott, nimm auf deinen Thron Platz. Hier hast du einen Becher Cola und hier eine Tüte Popcorn und jetzt genieß, was ich für dich machen werde. Ich werde es für dich reißen. Und das war mein Ernst. Heute höre ich Gott noch lachen drüber. Ne? Ich sage, mach mal. Und dann bin ich losgerannt und habe Reich Gottes gebaut. Ne? Viele Jahre und Jahrzehnte. Ne? Und dann kamen die ersten Krisen, dann kamen die ersten Zerbrüche, wo ich plötzlich entdeckt, meinen Schatten entdeckt habe, meine dunklen Seiten entdeckt habe, die ich wunderbar kaschiert habe. Es ist exakt das passiert, was Gott mit Jesus, was Petrus mit Jesus mit Petrus gemacht hat. Petrus war, überleg mal, der Jesus tappt da am Ufer lang, sagt, folge mir nach, der lässt sein Business einfach stehen und geht ihm nach, da gehört viel Glauben dazu. Er war der Erste, der auf dem sturmgepeitschten See zu Jesus sagt, lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Wow. Er hat im Garten als Einzigster das Schwert gezogen und Ohren abgehauen. Tolles Teil. Gut, dass es hier liegt, also benehmt euch heute Abend. Und jetzt vor der Kreuzung sagt Jesus, hey Petrus, komm mal her, ich habe dir eine wichtige Ansage zu machen. Heute Nacht, ehe der Hahn dreimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben und leugnen, dass du mich gekannt hast. Kannst du dir vorstellen, wie Petrus sich gefühlt hat? Was? Ich? Herr Jesus, da machst du was, siehst aber was völlig falsch. Vielleicht die anderen 11 Lose, aber ich im Lebentag nicht. Ich werde mit dir in den Tod gehen, ins Gefängnis gehen, ins alles leiden, ich werde alles, ich auf gar keinen Fall. Und dann sagt Jesus weiter, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Vertrauen, Glaube, Pistis heißt Vertrauen, nicht aufhört. Das ist Regel Nummer 1. Gott hat auch für jeden von euch hier im Raum gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Er ist der Anfänger und Vollender deines Glaubens. Da hat ihn Jesus erstmal erinnern müssen, hey, das hat nichts mit dir zu tun. Und dann noch was, Petrus, wenn du dann zurechtgekommen bist, dann stärke deine Brüder. Wisst ihr, was dieses Zurechtkommen bedeutet? Wenn du kapiert hast, wer du wirklich bist, wenn du deine dunklen Seiten annehmen kannst und begreifst, dass du Gold und Asche bist, auch als Christ, dass du immer aus meiner Gnade leben wirst, erst dann wirst du den Brüdern, den Geschwistern wirklich helfen können. Ich weiß, ob ich dir hier erzählt habe, als Petrus, er rennt ja dann hinaus in die Nacht und weint bitterlich, nachdem er den Verrat getan hat. Das haben die alten Kirchenväter als die dunkle Nacht der Seele bezeichnet. Das ist der Moment, der Lebensabschnitt, wo Gott dir begegnet und dir deine dunkle Seite zeigt. Wo deine Seele weint und klagt. Wo du an nichts mehr glauben möchtest, am allerwenigsten an dich selber. Das sind Prozesse, die gehen manchmal Wochen, manchmal Monate, manchmal Jahre. Das sind ganz wichtige, tiefe Prozesse, wo Gott uns in die zweite Hälfte der geistlichen Reise führt, wo wir dann wirklich erkennen, dass alles Gnade ist. Und nun kommt Petrus, er sagt zu den Jüngern, wir gehen fischen. Er hat im Grunde gesagt, als Apostel tauge ich nichts mehr. Gehen wir fischen, machen wir das Alte, was wir gelernt haben. Was stand lapidar in dem Bericht? An jenem Tage fingen sie nichts. Wow! So ein Mist, nicht mal das funktioniert mehr. Gott hat so einen Humor. Und dann sehen sie vom Ufer aus einen Mann am Fisch, am Strand Fische brutzeln. Und Petrus erkennt sofort, dass es der Herr ist. Springt ans Ufer, rennt zu ihm hin. Jesus sagt, nimm Platz. Und dann fragt ihn Jesus dreimal etwas. Liebst du mich? Petrus sagt, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich lieb habe. Das ist die bescheidene deutsche Übersetzung. Im Grundtext läuft die Unterhaltung nämlich so ab. Jesus fragt ihn, liebst du mich mit der Agape-Liebe, der göttlichen Liebe? Und Petrus sagt, Philo-Liebe ist alles, was ich kann, ist die Bruderliebe. Weide meine Lämmer. Wisst ihr, Lämmer haben die Hirtenlehrlinge bekommen, die Lehrbuben. Was Jesus sagt, okay, naja, mit der Liebe kann ich dich als Lehrling anstellen. Der alte Petrus in seinem Ego hätte gesagt, was, das kann wohl gar nicht sein. Frag mich nochmal, Jesus, dann gebe ich dir die richtige Antwort. Jesus fragt ihn wieder, liebst du mich mit der Agape-Liebe? Und Petrus sagt, der alte Petrus hätte gesagt, Doppelagabe. Er sagt, viele Liebe ist alles, was ich kann. Weide meine Schafe plötzlich. Und dann fragt ihn das dritte Mal, liebst du mich mit der Bruderliebe? Und Petrus wird traurig und sagt, Bruderliebe ist alles, was ich kann. Weide meine Schafe. Was Jesus hier gemacht hat, er hat ihn eingesetzt. Jetzt war der Moment gekommen, wo er die Brüder trösten konnte und stärken konnte. Weil jetzt hat er sein eigenes Ego entdeckt. Er hat kapiert, wer er wirklich ist. Jesus hat ihm gesagt, Petrus, jetzt hast du begriffen, wer du wirklich bist, was du kannst. Du kannst nicht Gott spielen. Du hast nicht die göttliche Liebe in dir. Du bist ein zerbrochenes Gefäß, aber so wie du jetzt bist, kann ich dir das Teuerste und Kostbarste, was ich habe, anvertrauen. Meine Schafe. Wisst ihr, und darum geht es auch bei uns, dass Gott uns in den Zerbruch reinführt, wo wir unseren Schatten sehen. Wir werden da auch eine Extraserie übermorgen haben. Wir sind golden, wir sind Asche. Wo wir das tief betrachten werden. Unseren Schatten. Und erst dann bist du in der Lage, die Brüder zu stärken, weil dann wirst du mit einem Bruder, der in Sünde fällt, oder deiner Schwester, nicht arrogant von oben herab den frommen Totschlag mit dem Ratschlag machen, ja Bruder, lies mir deine Bibel, wenn du so wärst wie ich, würde das alles nicht passieren, sondern du kannst dich mit ihm hinsetzen, du kannst weinen mit den Weinenden, du nimmst den Arm, du kannst aus deinem eigenen Leben erzählen, schau mal, da bin ich da und da gefallen. Ich glaube, dass Petrus oft Männer und Leute im Arm hat, und die gesagt haben, ich habe so versagt. Und Petrus sagt, weißt du, was mir passiert ist? Ich habe 10.000 Mal schlimmer versagt. Und dann wird das, wo er versagt hat, zum Trost für die anderen, zur Hoffnung. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Das ist das, was Gott macht. Und der junge Rebell lernt es draußen bei den Schweinen und der Ältere merkt es, wo er versucht, alles richtig zu machen, wie in Petrus auch, dass es ihm nicht gelingt. Er entfremdet sich in seiner Religiosität mehr und mehr vom Vater. Er verrennt sich immer mehr darin, dass er alles selber schaffen kann und wird dabei immer bitterer und wütender auf den Vater und wütender auf alle, die sich nicht so den Arsch aufreißen wie er selber. Welch Paradox und welch Genie Gottes. Der eine rennt vor Gott davon und findet zu ihm, der andere versucht alles, um bei ihm zu bleiben und entfernt sich von ihm. Und beide brauchen am Ende und kriegen am Ende Gnade. Und hier sind wir beim Problem aus der Sicht des Menschen, das Gott lösen wird. Wir nehmen Sünde nur als die äußeren Taten wahr und glauben, durch Änderung äußerlicher Dinge und bestimmter Verhaltensmuster etwas zu ändern, was tief in uns unsere Persönlichkeit kaputt macht. Und das führt in Religiosität und Religion. Das ist exakt das, was Adam mit dem Feigenblatt getan hat. Wo er dachte, ist doch alles okay, Gott, jetzt sind wir doch ganz prima. Wir können doch jetzt wieder miteinander. Du siehst nicht mehr, was so schändlich an uns ist. Tolle Sache. Der alte Bund des Gesetzes, den Gott unter Mose aufrichtete, war ausschließlich dazu da, aufzuzeigen, dass der Mensch nicht fähig ist, durch das äußere Einhalten von moralischen Gesetzen und religiösen Gesetzen sich innerlich zu ändern. Das war der einzigste Grund für den neuen Bund, für den alten Bund. Paulus stellt es meisterhaft im ganzen Römerbrief dar, wo er dieses Thema wunderbar beleuchtet. Er sagt in Römer 3,20, durch das Halten von Geboten wird kein Mensch vor Gott gerecht. Niemand schafft es. Jetzt kommt's, das Gesetz führt nur dazu, dass man seine Sünden erkennt. Und das Gesetz ist dazu da, deine Sünde zu erkennen und nicht um es zu halten. Psalm 130,3, wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, wer wird bestehen? Wer kann bestehen vor dir, wenn du wirklich ernst machst? Das ist passiert in dem Moment, als die Frommen, diese Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde, vor Jesus zerrt und sagen, was steht im Gesetz geschrieben, Jesus? Steinigen. Und Jesus sagt, okay, ihr wollt Gesetz spielen, dann spielen wir mal Gesetz richtig. Wenn du Sünden anrechnest, wer kann bestehen? Dann macht Jesus sein Superman-T-Shirt, lässt er mal kurz aufblitzen und die Leute kommen unter massive Sündenerkenntnis. Jeder sieht den Abgrund seines eigenen Herzens und erkennt, ich gehöre genau dahin, wo die Frau hingehört, unter den Steinhagel. Und einer nach dem anderen wirft seinen Stein weg. Das ist das, was Gottes Gerechtigkeit ist. Hier kommt der neue Bund ins Spiel. Gott wird selber aktiv, um uns nicht nur äußerlich, sondern vor allen Dingen innerlich zu erlösen. Und deswegen sagt Gott zu Nikodemus, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Du brauchst eine ganz neue Antenne, du brauchst neue Augen, du brauchst neue geistige Augen, um das Reich Gottes, um Gott überhaupt zu erkennen. Das kann nicht intellektuell geschehen, es geht nicht durch Verstand, durch das Erlernen religiöser Rituale und Gesetze. Der Nikodemus fragt noch, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist, kann er wiederum in den Mutterleib gehen. Jesus sagt, ich sage dir nochmal, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser, welches ist der Geist, steht in manchen Texten, das finde ich besser, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Lass dich nicht wundern, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Nikodemus ist völlig erstaunt, er ist nicht fähig, die geistige Tragweite dieser Worte zu begreifen. Und dann sagt Jesus was anderes Interessantes zu ihm. Habe ich das hier schon oder? Nee, da. Wie kann solches gehen? Und jetzt macht Jesus eine interessante Bemerkung. Er sagt, bist du der Meister Israels? Das war ein Ehrentitel für die Schriftgelehrten, für die obersten Schriftgelehrten. Und weißt das nicht? Was mir Jesus eigentlich sagt, sag mal, hast du deine Tora, deine Prophetenrollen wirklich gelesen? Und das geht es auch heute vielen Christen. Wir wissen nicht wirklich, was in den Propheten steht, was die Schrift uns zu sagen hat. Worauf Jesus mit Sicherheit abzielte, waren die alttestamentlichen Schriftstellen der Propheten, die Nikodemus eigentlich kennen sollte, welche die Neugeburt durch den Geist Gottes Jahrhunderte vorher exakt prophetisch beschreiben. Schauen wir uns mal diese Verse nochmal zwei Stück, so Masterpiece an. Jeremia 31,31, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel, mit dem Haus Juda einen neuen Bund machen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihnen, ihren Vätern machte, da ich sie bei der Hand nahm, dass ich sie aus Ägypten führte. Ein Bund, den sie nicht gehalten haben und ich sie zwingen musste. Da sind wir bei dem, was Gott gar nicht will, zwingen. Aber sie wollten das haben so. Das soll der Bund sein, den ich mit dem Haus Israel machen werde nach dieser Zeit. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und ihren Sinn schreiben. Das ist etwas, was du nicht machen kannst. Es ist etwas, was du nicht hinkriegst, was du nicht mit Willensstärke, Disziplin und Willpower hinkriegst. Etwas, das Gott machen muss. Er muss dein Herz umprogrammieren. Und das geschieht in der neuen Geburt, in einer Minute. Schauen wir den zweiten Vers an, Hesekiel 36, fast eine Parallelität, 26, 27. Ich will euch ein neues Herz geben Hier wieder, ich will euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist. Ich tue das alles erneuern, was da drin so krumm ist. Ich will das steinerne Herz, das ist das Symbol des Geisteswesens in uns, das Gott nicht verstehen und sehen kann, das tot ist. Wegnehmen, gebe ich ein fleischendes Herz. Ich will meinen Geist in euch geben. Gott sagt, ich werde selber in euch wohnen und werde aus euch solche Leute machen, die in meinen Geboten wandeln, meine Rechte halten, danach tun. Diese Verse sind so wunderbar, so tief. Und Jesus sagt eigentlich, Nikodemus, hast du es noch nie gelesen? Das ist der neue Bund. Das ist das neue Geborenwerden. Kenne ich nicht. Der Jeremia-Vers zeigt die Unfähigkeit des alten Bundes und seine Durchsetzungsmittel, den Zwang. Gott sagt selber, ich habe es ja versucht mit Zwang. Was hat es genützt? Gar nichts. Ich habe es versucht mit Gericht, mit Strafen. Was hat es genützt? Gar nichts. Gott hat es nur getan, um den Menschen zu zeigen, dass diese Selbstdisziplinierung, wie wir gerne, wir müssen Kante zeigen, müssen Buße tun, wir müssen. Gott sagt, das bringt nichts. Was es bringt, ist, wenn du zu mir kommst mit einem zerbrochenen, zerschlagenen Herz. Einen gedemütigen Geist wirst du nicht verachten. Das hat David schon begriffen. Und der Hesekiel-Vers macht in ungewöhnlicher Klarheit das praktische Ausmaß der neuen Geburt klar, von der Jesus sprach. Gott, der Vater selber, wird uns im neuen Bund befähigen, in seinen Gesetzen zu leben und sie auch zu halten. Und das geschieht durch eine völlig neue Schaffung unseres Geistes, die neue Geburt, der vorher gegen Gott eingestellt war und bestenfalls religiös agieren konnte. Das Beste, was die Juden hinkriegt haben, war Religion. Da sind wir wieder bei den beiden verlorenen Söhnen. Ne? Der Ältere hat das Beste, was er hingekriegt hat, war äußerlicher Gehorsam, aber sein Herz war steinern und leer. Und dieses Geheimnis deckt Jesus auf, wenn er Nikodemus sagt, wahrlich, ich sage euch, es sei denn, es werde jemand von neuem geboren, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was wir aus dem Fleisch hervorbringen, aus unserem körperlichen Leben, aus unserer Willpower, Disziplin und religiöser Kraft, ist nichts. Es wird auch immer Fleisch bleiben. Nur was Gott hervorbringt, wird bleiben. Gehen wir weiter. Was geschieht genau bei der Wiedergeburt? In einem souveränen Moment im Leben eines Menschen kommt Gott durch den Heiligen Geist und führt uns in einen geistigen Raum, in dem wir in der Lage sind zu erkennen, wofür wir vollkommen blind waren vorher. Das ist das, was der Prophet Zephaniah sagt, Gott nimmt die Schleierhülle von den Augen weg. Er muss den Schleier entfernen, er muss diese blinden Augen sehend machen, dass wir Gott erkennen können. Und dann können wir erkennen, dass es Gott wirklich gibt, so ging es mir. Im Bruchteil einer Sekunde erkannte ich, Gott gibt es wirklich. Im Bruchteil einer Sekunde habe ich erkannt, ich habe gegen ihn gelebt. Im Bruchteil einer Sekunde habe ich erkannt, ich brauche Vergebung. Im Bruchteil einer Sekunde war für mich klar, ich will dir nachfolgen, wobei ich wenig wusste, was mich das kosten würde. All diese Dinge können wir vom Verstand her erkennen, aber das ändert uns nicht. Wenn Gott es nicht in uns macht, auf der rein menschlichen Ebene, hier kann ein Heide sitzen, kann das zuhören und kann es verstandesgemäß bejahen, aber wenn sein Herz nicht transformiert wird, ist es gar nichts. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass wir nicht in einer christlichen Verstandesreligion stecken bleiben, aber nie von Neuem geboren werden. Gehen wir noch einen Schritt weiter und schauen uns den Prozess der Wiedergeburt an. Das ist auch eine für mich große Verfehlung in der evangelikalen Christenheit. Wir haben die Wiedergeburt in ein bestimmtes Schema gepresst. Predigt, Aufruf, Bekehrungsreaktion. Ich tue es jetzt mal ein bisschen dezidiert darstellen. Ja. Jesus sagt etwas sehr Wichtiges dazu. Es gibt kein Schema. Ich zeige euch mal den Vers Johannes 3,8. Johannes 3,8, der Wind weht, wo er will. Wer ist der Wind? Der Heilige Geist. Weht, wo er will. Das ist Regel Nummer 1. Gott lässt sich nicht vorschreiben, wen er erwählt, bei wem er Wohnung nimmt, wen er heimsucht. Er lässt sich nicht vorschreiben von uns Formen. Das haben die Juden nicht begriffen, wo Jesus sich mit den Sündern abgibt. Der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, Aber du kannst nicht sagen, woher er kommt und wohin er geht. Der Geist Gottes ist absolut unberechenbar. Jesus sagt, er entzieht sich deiner Berechenbarkeit. Was haben wir gemacht? Wir haben ein wunderschönes System entwickelt, wie man von Neuem geboren werden muss und was man tun muss, um das zu kriegen. Jesus sagt, es ist bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Der Heilige Geist, der Wind des Geistes, weht, wo er will und wie er will. Das heißt, Menschen können auf sehr unterschiedliche Art von Neuem geboren sein. Und manchmal kannst du gar nicht sagen, wie es geschehen ist. Es ist auch wichtig für uns zu verstehen, dass es Menschen geben kann, die von Neuem geboren sind, die gar nicht in unser gemeindlich-kirchliches Frömmigkeitsschema passen, die nicht mal in unserer Gemeinde sind. Ich kenne Menschen, die sind in keiner Gemeinde, aber die leben ein Leben, wo sich mancher Christ eine ganz dicke, fette Scheibe abschneiden könnte. Und es ist sehr wichtig zu verstehen, dass es auch dort Menschen gibt. Das war die Not der Pharisäer und die Not sogar der Jünger, die genau wissen wollten, wer ist drin, wer ist draußen. Da gibt es diese lustige, es ist zwar traurig, aber trotzdem irgendwie lustig. Ach übrigens, wisst ihr, wer der Typ da ist? Me. Das war ich am Anfang meiner, wo wir die Gemeinde gegründet hatten, war ich in England eingeladen zu sprechen. Ich war immer ein Wilder. Da, das ist Lukas, ne? 9,49. Johannes, der Donnersohn, kommt zu ihm und sagt, Rabbi, wir haben einen gesehen, der in deinem Namen Dämonen ausgetrieben hat. Und wir haben versucht, ihn daran zu hindern. Warum? Weil er dir nicht mit uns nachfolgt. Der will nicht in unseren Club, der will nicht in unseren Verein. Das geht doch gar nicht, wir haben doch ein Copyright auf das, was wir machen. Das war ihr Denken. Sie hatten schon von ganz früh angefangen, Räume, Vereine, Satzungen, Statuten wollten sie gerne schaffen, wo genau festgelegt ist, wer ist drin, wer ist draußen. Und Jesus sagt, lass ihn doch. Denn wer nicht gegen euch ist, ist für euch. Das ist ein ganz tiefsinniger Vers. Wir müssen uns hüten, auch heute das Reich Gottes und die Wirkung des Heiligen Geistes zu begrenzen und andere Menschen auszuschließen, nur weil sie unseren äußerlichen Ritualen und Gruppenzwängen nicht folgen. Das Reich Gottes und seine Kinder ist definitiv größer, als wir ahnen. Deswegen sagt Jesus, richtet nicht. Ein weiterer Aspekt der Neugeburt ist der Umstand, dass sie zu uns kommt, und nicht wir zu ihr. Nicht wir finden Gott, er findet uns. Jesus sagt es sehr klar und dramatisch in Johannes 6. Wir wiederholen einige Verse, aber das ist mir sehr wichtig. Es kann niemand zu mir kommen, Johannes 6, 44. Es sei denn, dass ihn ziehe, ich habe es morgen schon gesagt, zerre der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn aufwecken am jüngsten Tage. Es steht geschrieben in den Propheten, sie werden alle von feurigen Evangelisten gelehrt sein. Sie werden alle von Gott gelehrt sein. Gott ist der Lehrende. Wer es nun hört vom Vater, ist ein Unterschied, ob du vom Vater hörst oder von Menschen hörst. Und lernt es, weil er vom Vater hört, der kommt zu mir. Darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn von meinem Vater gegeben. Das ist so demütigend. Ich möchte doch wenigstens meine Bekehrung für mich in Anspruch nehmen. Darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn von meinem Vater gegeben. Und in Johannes 6, 29, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Mist, nicht mal das kann ich mir auf meine Mütze schreiben. Wir kommen an diesen Ort der Neugeburt, der geistlichen Neugeburt, niemals von alleine. Der Vater zieht uns in diesen geistlichen Raum der absoluten Gotteserkenntnis. Und dort werden wir überführt und entscheiden uns für ihn. Das kann auf sehr unterschiedliche Weise geschehen. Es gibt manchmal ein sanftes Überführen des Geistes in einem Moment und das Herz wird von neuem geboren. Bei manchen verläuft die Neugeburt in einem Prozess über lange Zeiträume. Deswegen sage ich dir heute Abend, gib niemals jemanden auf. Manchmal braucht es Jahrzehnte, aber gib nie auf. Es ist besonders gerade im eigenen Haus, wo der Prophet nichts gilt. Liebe deine Kinder, liebe deine Eltern, liebe deine Verwandten. Gott ist der Stärkere. Halt ihn immer nur die Leute hin. Halte die Verheißung vor, die Gott dem Kerkermeister und Philippi gegeben hat. Glaube du an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Manchmal ist es auch eine massive Konfrontation mit Gottes Gegenwart, wo Gott nicht wie ein Gentleman anklopft, sondern die Tür mit Gewalt eintritt. Ein gutes Beispiel dafür ist Paulus auf seinem Weg nach Damaskus. Auf dem Weg nach Damaskus strahlt plötzlich ein Licht aus dem Himmel. Es blendete ihn von allen Seiten, sodass er zu Boden stürzte. Wumm! Gott steht nicht da am Weg und sagt, könnte ich mal kurz einen Termin in deinen vollen Kalender haben, Paulus? Gleichzeitig hörte er wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Und ich kann mir vorstellen, dass Paulus wohl gesagt hat, sag jetzt bitte bloß nicht Jesus. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh jetzt auf und geh in die Stadt, dort wird man dir sagen, was du tun wirst. Die Männer standen sprachlos da, die ihn begleitet hatten. Sie hörten zwar eine Stimme, sahen aber niemand. Und Paulus öffnete seine Augen, er konnte nichts sehen. So richtig Knall auf Fall hat Gott hier seine Welt auf den Kopf gestellt. 3 Tage lang konnte er nichts sehen, aß und trank nichts. Also da hat Gott schon richtig zugeschlagen. Da ging Hananias in das Haus, legte Saul die Hände auf. Saul, mein Bruder, der Herr hat mich geschickt. Jesus, der dir auf dem Weg erschienen ist, du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Im selben Augenblick fiel es Paulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Und wir sehen auch, hier ist Gott der Handelnde und nicht Menschen. Gott gebraucht Menschen, aber er ist der Handelnde. Es ist wichtig, dass wir verstehen, was bei der Neugeburt passiert, um das Evangelium auch wirklich zu verstehen, sehen. Es ist ein schönes Evangelium. Ich möchte es nochmal sagen, auch wenn ich da in manchen Vorgärten trampel, einer der größten Irrtümer im Glauben ist die Annahme, dass wir uns bekehren. Damit wird die Bekehrung und Wiedergeburt zu unserem Werk und einem Werk unseres Verstandes, unseres eigenen Wollens. Und das ist nicht so. Die Bibelverse sind sehr klar. Deswegen glauben viele Christen auch, dass sie ihre Rettung jederzeit wieder verlieren können. Und das macht dann die Erlösung nicht mehr zur frohen Botschaft, sondern zur Drohbotschaft. Denn die Erlösung hängt letzten Endes an mir, ob ich das Kleingedruckte schaffe oder nicht schaffe. Schauen wir nochmal einen Vers tiefer an, der das nochmal so deutlich macht aus Johannes 6, 29, 44, 45 und 65. Jesus antwortet und sprach, das ist Gottes Werk, dass er an den glaubt, den er gesandt hat. Es ist das Werk Gottes, nicht dein Werk. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, dass ihn ziehe der Vater. Und deshalb habe ich diese Fischnetze da auf dem Bild. Das Wort ist Hulkeo und heißt mit Gewalt schleppen, ziehen, mit Kraft ziehen. Das ihn ziehe der Vater und ich werde ihn aufwecken am jüngsten Tag. Es steht geschrieben in den Propheten. Und hier bezieht sich Jesus auf die Propheten, auf Stellen, die die Pharisäer und Schriftgelehrten gar nicht kannten, wie heute viele Pharisäer und Schriftgelehrte viele Schriften nicht kennen. Sie werden alle von Gott gelehrt sein. Das war, was wir vorhin in Jeremia gelesen haben. Wer es nun hört vom Vater und lernt es, der kommt zu mir. Darum habe ich gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn von meinem Vater gegeben. Nochmal das Wort ziehen heißt, Hilkeo heißt schleppen, herschleifen mit Kraft. Die Referenzstellen dazu sind zum Beispiel Johannes 12, 32. Und ich, wenn ich erhöht bin von der Erde, will ich sie alle zu mir ziehen, das wieder dieses Herschleifen, dieses zu mir schleifen. Und das Wort alle ist pass und heißt umfassend alle. Johannes 21, 6, da warfen sie das Netz aus und vermochten es nicht zu ziehen, Hilkeo, vor der Menge der Fische. Was kannst du dir vorstellen, wie die haben nicht einfach so ein bisschen, ne? Johannes 4, 1, das ist dasselbe Wort Hilkeo, wo sie den Brunneneimer hochzieht. Hast du schon mal einen vollen Eimer aus einem tiefen Brunnen hochgezogen? Da brauchst du ganz schön Kraft. Apostelgeschichte 16, 9, da kommt das Wort auch vor, wo sie Paulus vor den Richterstuhl zerren, ziehen. Das zeigt uns, dass es Gottes gnädiges Werk an uns ist, ihn zu erkennen. Wir sind nicht fähig, von unserem eigenen Herzen ihn zu erkennen. Und vor allem, was die Neuausgeburt macht, die Neugeburt ist sein Werk und nicht unser Werk. Noch einmal Hesekiel 36, auch wenn es zum Erbrechen oft vorkommt. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen. Ich will meinen Geist euch geben. Ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln, meine rechten Halt danach tun. Das ist, Gott ist der Handelnde und nicht wir Menschen. Er vollbringt diese Neuschöpfung. Siehe, ich mache alles neu. Gott sagt, ihr habt euch jetzt beweisen können im alten Bund durch Israel. Und an Israel handelt Gott stellvertretend für alle Nationen, Heiden. Sagt, ihr habt es jetzt bewiesen, ihr schafft es nicht. Jetzt macht Platz und jetzt komme ich in der Gestalt von Jesus Christus. Nochmal, wovon werden wir erlöst? Für viele Christen sieht Erlösung so aus, Gott evangelisiert durch irgendwelche Christen. Und wenn ich alles verstanden habe und gut drauf bin, willige ich ein mit meinem Verstand, jetzt bin ich erlöst. Aber jetzt liegt es an mir, die Erlösung durch gute Werke und Heiligung zu erhalten. Tue ich es nicht, falle ich aus der Erlösung. Da werden wir auch weitere Sessions zu haben. Genau das war aber der alte Bund des Gesetzes, wo der Mensch etwas tun sollte und jämmerlich versagte. Wir haben das gerade in Jeremia gesehen. Gucken wir noch mal kurz auf die Stelle drauf. Ist es Jeremia? Ja. Es ist Gott, der in seiner Barmherzigkeit den verlorenen Menschen selber ergreift und das Werk der Erlösung vollzieht. Und so verstehen wir vielleicht besser, was Paulus in Philipper 1,6 so kühn ausspricht. Ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk, das er in euch angefangen hat, nicht du hast angefangen, er hat angefangen, auch weiterführt und an dem Tag, an dem Christus wiederkommt, vollenden wird. Er ist der Beginner, der Fortführer und der Vollender deines Glaubens. Da ist für dich leider wenig Platz. Wir sind nun durch die Gnade neue Kreaturen. Sein Geist wohnt in uns und nun können wir lernen, in der Heiligung zu wachsen. Die Zeit nach der Neugeburt ist aber nicht da, unsere Würdigkeit jetzt unter Beweis zu stellen, sondern wir sind gerettet. In dieser Zeit dürfen wir auf dem Fundament unserer Erlösung wachsen und zunehmen in der Liebe. Wir werden begreifen, dass dies ein beständiger Kampf ist, wo Paulus sagt, in diesem neuen Leben, da zerrt immer noch der alte Mensch an mir und der neue Mensch zerrt an mir. Es ist ein beständiges Hin und Her. Schauen wir nochmal Johannes 5,24 an. Wirklich, ich sage euch, wenn mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat, das Wort hat ist Eko und bedeutet nicht wird, sondern er hat, er besitzt, bleibender Besitz. Er hat besitzen das ewige Leben, kommt nicht in das Gericht, sondern er ist, auch hier ist das in einer Form, es ist nicht, er wird vielleicht, es ist. Er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, ich sage euch, Johannes 6,47, ich sage euch, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Und glauben können wir durch die Gnade Gottes. Durch die Neugeburt wird also unser Geist verändert. Gottes geistige DNA dringt in uns ein und verändert uns unumkehrbar. Und wenn wir aus der Neugeburt wieder jedes Mal rausfallen können, dann muss man sich fragen, welchen Sinn hat die Neugeburt dann überhaupt? Sie ergibt keinen Sinn. Die ganzen Verse, die wir gelesen haben, ergeben keinen Sinn. Es sind fromme Sprüche, weiter nichts. Es wäre eine sinnlose, zynische Einrichtung, die Erlösung durch die Neugeburt, wenn wir sie jedes Mal selber aushebeln können. Jesus wird auch deutlich in den folgenden Versen darüber. Lesen wir mal Johannes 10,27. Ist es Johannes 10,27? Das, ich sehe es halt schlecht von mir. Nee, dann habe ich das nicht. Johannes 10,27 müsste es sein. Da ist es. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen. Niemand ist niemand, auch du nicht, wird sie aus meiner Hand reißen. Der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Und es geht darum, nicht weil der Vater selber in dir Wohnung genommen hat, weil die ganze Fülle der Gottheit in dir Wohnung genommen hat mit der Wiedergeburt. Jesus lebt in dir, mit dir, mit ihm der Vater und der Heilige Geist. Und der Vater und der Heilige Geist werden sich nicht selber aus der Erlösung rauskatapultieren. Wir gehören uns nicht mehr selber, wir sind teuer erkauft für einen teuren Preis. Das ist auch das, was in Christus immer bedeutet. Wir werden da auch noch einige Verse lesen. Wenn er sagt niemand, dann heißt es niemand, das schließt auch uns mit ein. Und wie gesagt, 1. Korinther 6,19 spricht davon, wir sind zu einem teuren Preis erkauft, wir gehören uns nicht mehr selber, wir sind das Eigentum Christi. Wir werden, wie gesagt, dieses Thema noch weiter und tiefer betrachten. Nochmal, Gottes Neugeburt ist Gottes Antwort auf unsere völlige Unfähigkeit, uns selber zu erlösen oder uns moralisch zu verbessern. Keiner der Wege des alten Bundes, Drohungen, Strafen, Gerichte, hatten den Juden geholfen, ein neues Leben zu leben. Das hat der alte Bund hinreichend bewiesen. Sie haben ihn wieder und wieder und wieder gebrochen. Wir werden morgen eine Extra-Session haben über Israel. Die geistige Neugeburt bedeutet, Gott lebt nun selber und für immer in uns und wird uns befähigen, der Mensch zu werden, der in seinen Geboten leben kann. Das wird völlig vollendet sein in der Auferstehung, und jetzt bewegen wir uns darauf zu. Aber was uns Mut macht, hier und jetzt weiterzugehen, ist die Gewissheit, auch wenn ich falle, darf ich wieder aufstehen. Da ist 7x70 Vergebung und zu ihm kommen, so lange, bis ich fest und sicher laufe. Ich lasse mich nicht mehr anklagen, ich lasse mich nicht mehr sagen, Gnade ist gefährlich, man könnte sie ausnutzen. Und deshalb muss man Gnade gegen das Gesetz Gottes eintauschen, was erst recht innerlich tötet. Das ist ja das Geheimnis der Neugeburt. Wir wollen eigentlich nicht mehr gegen Gott gehen. Wir haben eine neue Geisteshaltung, die uns anders denken lässt. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wir haben den Geist als Unterpfand. Und schauen wir nochmal Römer 8,14 an. Nein, ihr helft mir. Da hat es irgendwie. Römer 8,14. Ist alles durcheinander geraten, sorry, aber darf ja auch mal passieren. Denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft, der Sklaverei empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsst, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, in welchem wir rufen, Abba, Papa, lieber Vater. Dieser Geist gibt Zeugnis in unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das haben wir heute Mittag besprochen. Der Geist Gottes heute Morgen gibt Zeugnis deinem Geist. Und wenn du damit Probleme hast, dann bitte Gott immer wieder um dieses innere Zeugnis. Bitte um eine Umarmung, einen Kuss. Er ist so wild drauf, dich zu umarmen, zu küssen, dir zu zeigen, dass du sein geliebtes Kind bist. Stefan Dries sagt immer, sein Schnucki-Putzi. Ne? Schauen wir noch mal ganz kurz einige Verse an, die uns zeigen, dass die Wiedergeburt unumkehrbar ist. Der erste Vers müsste 2. Korinther 5,17 sein. Ist es hier? Ja? Darum ist jemand in Christus, so ist, nicht wird, vielleicht, eventuell, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist und nicht wird, vielleicht ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Boah, stimmt es oder stimmt es nicht? 1. Korinther 1,30. Durch euer Wohlverhalten, durch eure Disziplin, durch euer Ja, Nein, durch Gott seid ihr in Christus Jesus, welcher uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit. Er ist die Weisheit Gottes, wie wir erlöst werden. Zur Gerechtigkeit, er ist deine Gerechtigkeit und nicht du bist deine Gerechtigkeit. Er ist uns zur Heiligung gemacht worden. Du lebst aus seiner Heiligung, die er vollkommen vollbracht hat, und nicht aus deiner Heiligung, die unvollkommen und löchrig ist. Und er ist uns zur Erlösung gemacht worden. Er ist unsere Erlösung und nicht du. Nochmal, durch Gott seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht wurde zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung, zur Erlösung. Römer 8,1, so gibt es nun keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Deswegen ist das Thema in Christus so wichtig. Wenn dich das Thema interessiert, auf meiner Homepage kannst du eine ganze Serie runterladen zu diesem Thema. Ich habe das letztes Jahr hier als Sommerbibelschule gemacht. Epheser 2,6, Gott hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern. Jetzt ist er weggeräumt, der Thron, schade, hätte man es nochmal reinpflegen können. Wir sitzen bereits jetzt mit Christus in den himmlischen Örtern. Wir sitzen jetzt schon auf dem Thron Gottes, durch Christus, in Christus. Auch das müssen wir uns bewusst machen. In unserer Unvollkommenheit hat Gott uns schon jetzt einen Platz gegeben auf dem Thron. Und wenn wir das begreifen und darin leben, leben wir einfach anders. Dann noch Galater 2,20, so lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Auch da muss ich fragen, ist es wahr? Auch wenn ich es nicht fühle, wenn ich es nicht spüre, wenn ich denke, ja, aber. Das, wir sind nicht im Ja-Aber-Evangelium, es ist so. Das ist das Paradox. Das ist die frohe Botschaft, die uns aufatmen lässt. Voller Freude unseren Weg mit dem Herrn, der nun unser Vater und Abba geworden ist, gehen lässt. Er trägt uns und nicht wir ihn. Er hat uns erlöst mit einer Erlösung, die ewig währt. Und das ist frohe Botschaft. Wenn ich ein Vorbotschafter bin, dann kann ich auch andere Menschen mit Vorbotschaft anstecken. Und die Vorbotschaft wird mich nicht dazu verführen, ein lockeres Leben zu führen. Denn dann habe ich nichts verstanden. Dann bin ich einer dieser Flatliner-Christen, wo Paulus sagt, Flatliner. Ich meine, wir werden immer noch fallen. Ich kann nur immer wieder David herbeizitieren, ja. Mord und Ehebruch, das waren wirklich ganz tiefe Einbrüche, wenige brechen dort ein. Aber er war ein Christ, er war ein Kind Gottes, ein Mann nach Gottes Herz. Und Gott hat nicht gesagt, hey David, jetzt bist du aber zu weit gegangen. Ja, David hat die Folgen tragen müssen. Er wurde auch bestraft durch seine Sünden. Nicht für seine Sünden, durch seine Sünden kam Chaos, Krieg, Brudermord und alles Mögliche rein, ne? Aber er war ein Mann nach dem Herzen Gottes, denn er hat immer wieder Buße getan, herzzerreißende Buße. Das sind die herrlichen Bußpsalmen, die wir haben, die so wunderbar sind, die mein Herz auch oft so berühren, wenn ich mal richtig unten bin und ich denke, oh wow, das tut so gut. Amen. Wir sind am Ende für heute. Morgen treffen wir uns wieder. Und ich glaube, da wird das Thema sein über das Vaterherz Gottes. Ich muss mal gucken nochmal in meinen Unterlagen. Ich habe die leider drüben liegen lassen, die Tabelle. Um 10 sehen wir uns morgen. Wenn ihr mögt, können wir uns jetzt noch drüben ein bisschen treffen und miteinander quatschen und ins Gespräch kommen. Ich möchte jetzt gern noch mit uns beten und den Abend segnen. Aber ich habe gerade so eine ketzerische Idee. Bruderherz, komm du mal nach vorne und bete für uns für Segen für den Abend. Komm. Unser Franke. Vater, wir danken dir für die Einheit, die wir gewählt haben. Danke, dass du so Herr in unserer Herzen bist. Danke, Vater, dass du für uns am Kreuz gestorben bist und bist auferstanden und liebst. Danke, dass du uns liebst. Danke für die Zeit, dass du da bist. Danke, Vater, dass du uns den Abend und die Nacht geben musst. Amen, Amen. Herzlichen Dank, Bruderherz. Wir werden es öfter machen. Ich werde euch da mal mit einbeziehen. Ist das okay? Ja, ne? Also, dann, wenn ihr wollt, sehen wir uns drüben noch.